Moin, schön, dass du da bist und ich begrüße dich zu meiner 53. Episode der 100 Bücher in 200 Wochen Challenge. Mein Name ist Martin Trositz und ich möchte jetzt gleich mit dir meine persönlichen Top 3 Learnings aus folgendem Buch mit dir teilen. Ich halte in meinen Händen das Buch The One Thing von Gary Keller mit Jay Papasan. Und bevor ich einsteige, ein, zwei Sätze noch zu mir. Ich habe vor circa 3,5 Jahren die Entscheidung getroffen, meinem Leben nochmal einen kompletten neuen Wandel, ja, durchlaufen zu lassen, mich einer Transformation hinzugeben. Ich habe eruptionale Entscheidungen getroffen, vor allen Dingen beruflicher Natur, mich nochmal völlig neu auszurichten und mir die Erlaubnis zu geben, meinem Leben etwas mehr Leichtigkeit und Lebensfreude zu spendieren. Und dieser Podcast, diese Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, ist auch irgendwie im Laufe der letzten Jahre zu einer Art Begleiter geworden, zu einer Form der Dokumentation meines Wandels. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, um mit mir gemeinsam zu überlegen und zu reflektieren, was ich aus dem Buch The One Thing mitgenommen habe. Und dieses Buch liegt schon seit knapp 2 Jahren bei mir im Bücherregal und vor circa 2 Monaten im Urlaub, im Sommerurlaub, habe ich ja zu diesem Buch gegriffen, es mitgenommen und was soll ich sagen? Direkt während des Lesens und auch direkt nach dem Lesen dachte ich, boah, krass, das hat tatsächlich das Potenzial, das bisher beste Buch zu sein von den 53, die ich bisher hier vorgestellt habe. Und auch jetzt, 2 Monate später, bin ich immer noch der Meinung, dass das in die Top 3 gehört und nach meinem aktuellen Dafürhalten auch wirklich auf der Top 1 ist. Und ich danke von Herzen meinem Freund und Wegbegleiter Momme dafür, dass er mir dieses Buch empfohlen hat. Und bevor ich inhaltlich einsteige, noch ein paar, ja, Hintergrundinformationen vielleicht auch zum Autor Gary Keller. Gary Keller ist Vorstandsvorsitzender und Mitgründer des größten Immobilienunternehmens, Entschuldigung, in den USA. Und daraus lässt sich ableiten, dass die Prinzipien in diesem Buch halt seine persönlichen Best Practices sind. Und er macht das so erfolgreich, dass er heute ausschließlich nur noch als Trainer und Coach arbeitet für die großen Unternehmen der Szene. Und dort halt spezialisiert ist auf die Themen Karriere und Erfolg. Und ich muss ehrlich gestehen, dass dieses Buch nicht ganz ohne Grund 2 Jahre nicht von mir beachtet wurde. Denn ganz ehrlich, ich dachte mir auch bei der Unterschrift des Buches, die überraschend einfache Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg, dachte ich mir so, ja, was soll da jetzt großartig drinstehen? Ja, das Buch heißt The One Thing. Es wird wahrscheinlich darum gehen, irgendwie das Ding rauszufinden, was einen interessiert, dort Prioritäten zu setzen, das durchzusetzen. Und da dachte ich, ja gut, was soll da jetzt Neues drin sein? Aber ich war wirklich nochmal total überrascht und auch geflasht, wirklich vom Inhalt dieses Buches, also wirklich von dem Input, der geliefert wird. Es ist aber auch garniert mit ganz, ganz vielen sehr passenden Zitaten. Da sind wieder mal Skizzen und Zeichnungen drin. Es ist mit seinen 250 Seiten relativ kurz und prägnant, wirklich auf den Punkt gebracht, aber halt auch wirklich so strukturiert, dass ja, am Ende eines jeden Teils oder Kapitels sogar immer noch mal eine kurze Zusammenfassung ist, dass man das noch mal rekapitulieren kann, noch mal wirklich auf das Wesentliche zusammengedampft wird. Und mir als Freund von Ordnung und Struktur liegt das natürlich sehr nahe. Und ich fand es sensationell, habe selber jetzt schon häufiger mal verschenkt und habe es auch noch ein paar Male hier zu Hause liegen, um es verschenken zu können bei den Menschen, bei denen ich glaube, dass es ihnen helfen kann. Und ich persönlich werde dieses Buch ganz sicher, definitiv mindestens einmal im Jahr lesen. Das wird auf jeden Fall das erste Buch sein, das ich häufiger lesen werde, weil es so wertvoll ist. Und ich habe mich schwer getan, auch hier die 3 Learnings rauszuziehen, die ja für mich am fundamentalsten waren. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Lesen dieses Buches jetzt circa 2, 3 Monate schon her ist, habe ich mich einfach gefragt, so welche Sachen habe ich denn tatsächlich konkret geändert? Und was hat sich wirklich konkret auf mein Verhalten tagtäglich ausgewirkt. Und da bin ich auch fündig geworden und möchte dementsprechend gleich einsteigen, mit dir darüber sprechen, über ambitionierte Ziele, nochmal auf die Frage, wie kann ich mich jetzt eigentlich fokussieren und wie kann ich diesen Fokus auch tatsächlich in der Realität umsetzen. Ja, das sind so meine drei Learnings, das ist das, was dich hier erwarten wird. Ist von der Logik auch orientiert an der Reihenfolge, wie diese Learnings sich im Buch finden lassen. Und ich steige direkt mal ein mit meinem ersten Learning, welches den Namen trägt, wirklich große Ziele. Und wirklich große Ziele befindet sich im ersten Teil des Buches. Insgesamt gibt es drei Teile. Der erste Teil lautet Märchen, die uns in die Irre führen. Teil 2 lautet die Wahrheit, der einfache Pfad zur Produktivität. Und Teil 3 lautet außerordentliche Ergebnisse setzen Sie Ihr gesamtes Potenzial frei. Und mein erstes Learning kommt aus Teil 1, Learning Nummer 2 aus Teil 2 und Learning Nummer 3 aus Teil 3. Das ist jetzt aber eher Zufall. Und ich starte mit dem ersten Teil und meinem ersten Learning. Und wie gesagt, dieses Kapitel, dieser Teil trägt den Namen Die sechs Märchen, die zwischen Ihnen und Ihrem Erfolg stehen. Und da gibt es insgesamt sechs Märchen, die uns aufgetischt werden, also Irrglauben, die hinderlich sind, voranzukommen. Und diese Märchen, diese sechs Märchen lauten wie folgt. Erstens, alles ist gleichermaßen wichtig. Zweitens, mit Multitasking schaffe ich mehr. Drittens, wer erfolgreich sein will, muss ein diszipliniertes Leben führen. Viertens, Willenskraft lässt sich jederzeit herstellen. Fünftens, eine gute Work-Life-Balance ist Voraussetzung für Erfolg. Und sechstens, groß ist böse. Und wie gesagt, das sind die Märchen, die wir uns im Kopf oder die Gesellschaft uns vielleicht manchmal auftischt und uns bremsen. Das heißt, es geht natürlich darum, dass nichts gleichermaßen wichtig ist. Es geht natürlich darum, dass Multitasking ein Irrglaube ist. Es geht darum, dass man nicht diszipliniert sein sollte, sondern dass Disziplin zu Gewohnheiten führt. Willenskraft ist eine Ressource, die endlich ist und auch sowohl im Gesamtleben als aber auch über den Tag verteilt unterschiedlich gut angeschöpft oder ausgeschöpft werden darf. Eine gute Work-Life-Balance ist Voraussetzung für Erfolg. Ja, auch da gibt es so ein paar konzeptionelle Gegenentwürfe, zum Beispiel, dass man auch akzeptiert, dass es vielleicht unterschiedliche Lebensphasen gibt, in der halt mal Work und mal Life ein bisschen überwiegt. Und der letzte Punkt, groß ist böse, auf den möchte ich zu sprechen kommen, denn es geht hier um das Thema ambitionierte Ziele. Und ich für mein Dafürhalten ging eigentlich davon aus, dass ich ambitionierte Ziele habe, dass ich in diesem Kapitel nichts lernen kann, sowieso in diesem Buch, ja, worum soll es ja schon gehen? Und tja, ertappt auf Seite 105 steht in der Zusammenfassung des Kapitels wie folgt geschrieben. Formulieren Sie ambitionierte Ziele. Vermeiden Sie inkrementelles Denken, das sich auf die Frage beschränkt, was soll ich als nächstes tun? Das ist bestenfalls die Schleichspur zum Erfolg und schlimmstenfalls ein Abstellgleis. Stellen Sie größere Fragen. Eine gute Daumenregel lautet, die Messlatte in allen Lebensbereichen auf das Doppelte anzuheben. Wenn Ihr Ziel 10 lautet, fragen Sie sich, wie kann ich 20 erreichen? Setzen Sie sich ein Ziel, das so weit oberhalb Ihrer eigentlichen Vorstellung liegt, dass Sie einen Plan entwickeln müssen, der Ihr eigentliches Ziel geradezu garantiert. Und inhaltlich ist das natürlich irgendwie nichts Neues. Ja, also wenn du irgendwie zum Mond willst, dann musst du wahrscheinlich irgendwie einen Planeten anpeilen, der Quadrillionen Kilometer weiter dahinter sich versteckt und dann wirst du auf dem Mond landen. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Aber ich fand hier diese Daumenregel ganz spannend, nämlich heb doch mal all deine Ziele, heb doch mal die Messlatte auf das Doppelte an. Und ich habe das mal sehr konkret angewendet auf meine drei Jahresziele. Also ich habe ja auch irgendwie so einen gewissen Fixstern und dieser Fixstern ist heruntergebrochen auf drei Jahresziele, also Dinge, die ich in 3 Jahren erreicht haben möchte. Und das sind auch nur drei Ziele und habe dann aber mal Folgendes gemacht. Ich habe die Ziele mal verdoppelt. Und um es mir natürlich noch irgendwie eindeutiger zu machen, ich habe diese Ziele mit dem Faktor 3 multipliziert. Also die Teile meiner Ziele, die halt wirklich quantifizierbar waren. Und schon bei diesem Prozess und bei der Reflexion meiner Ziele ist mir aufgefallen, dass die zwar auf den ersten Blick ambitioniert, auch für mich oder auf mich wirkten, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann waren diese Ziele eigentlich eine logische Konsequenz meiner derzeitigen Bemühungen. Das heißt, es ist zwar schon ambitioniert und es ist auch eine Steigerung, es ist quasi so eine Zieltreppe über die nächsten 3 Jahre, aber die Zieltreppe ist so formuliert, dass ich sie mit meinem jetzigen Doing, mit meiner jetzigen Perspektive meines Doings auf jeden Fall erreichen werde. Und was dann passiert ist, als ich meine quantifizierbaren Ziele mal 3 genommen habe, ist, dass ich auf einmal festgestellt habe, okay, krass, wenn ich wirklich das Dreifache erreichen möchte, wenn ich den dreifachen Output haben möchte, dann werde ich das mit meinem aktuellen Weg nicht hinbekommen. Und somit war ich gefordert, neue Wege zu ergründen, nochmal zu überdenken, was mache ich hier eigentlich? Und ich musste auf einmal Kreativität an den Tag legen und mir Alternativen überlegen. Und ich habe auf einmal über Dinge nachgedacht, die ich vorher noch nie in Erwägung gezogen habe. Und das muss nicht automatisch heißen, dass ich das jetzt auch alles mache. Das bedeutet auch nicht, dass ich diese Ziele unbedingt erreichen muss. Aber ich fand spannend, an mir selbst zu beobachten, dass die Multiplikation meiner Ziele mit dem Faktor 3 nochmal völlig neue Dinge in mein Leben gespült hat, die ich vorher nicht bedacht habe. Und was ich dir als Konsequenz meines ersten Learnings mit auf den Weg geben möchte, ist wirklich die Aufgabe mal zu hinterfragen, was sind denn jetzt eigentlich deine persönlichen Ziele? Und vielleicht hast du kurzfristige Ziele, vielleicht hast du auch langfristige Ziele. Und dann mal kurz zu überlegen, sind diese Ziele wirklich groß? Sind sie wirklich ambitioniert oder sind sie, wie bei mir, vielleicht einfach nur eine logische Hochrechnung deiner aktuellen Bestrebungen und Bemühungen? Und wenn du jetzt deine Ziele mit dem Faktor 3 multiplizierst, bin ich auf jeden Fall gespannt, was das in dir auslöst und vielleicht führt das auch bei dir zum Hinterfragen deines derzeitigen Weges und vielleicht initiiert das auch einen gewissen kreativen Prozess, was du sonst noch so machen könntest. Denn bei mir ging es dann auf einmal darum, ja krass, welche Priorität hat denn jetzt tatsächlich welches Ziel? Ich hatte ja 3 und habe dann festgestellt, wenn ich alle Ziele mal 3 nehme, das wird zu viel. Aber gibt es vielleicht einen logischen Zusammenhang, eine logische Folgekette, die sich innerhalb dieser Ziele ergab oder ergibt? Und dem war so, und so konnte ich dann tatsächlich auch so ein bisschen meinen Fokus und meine persönliche Ausrichtung nochmal eingrenzen. Und das ist ja etwas, worum es auch in diesem Buch geht. Und das bringt mich auch direkt zu meinem Learning Nummer 2, zu der sogenannten Fokusfrage. Und da geht es natürlich so ein bisschen darum, ja, wie kann ich jetzt mein tägliches Bestreben, meine täglichen Bemühungen denn wirklich auf das verdichten, auf das reduzieren, was wirklich wichtig ist für mich. Und bevor ich das mache, möchte ich ganz gern noch ein, zwei Zitate teilen, die auch aus diesem Kapitel stammen. Und da fangen wir an mit Mark Twain, der nämlich gesagt hat, das Geheimnis voranzukommen liegt darin, anzufangen. Das Geheimnis anzufangen liegt darin, die überwältigend komplexen Aufgaben in kleine, handhabbare Portionen herunterzubrechen und dann mit der ersten zu beginnen. Also egal wie groß das Ziel erscheinen mag, lass dich von der Größe des Ziels nicht hemmen, sondern brich es herunter auf kleine Meilensteine, auf kleine Aufgabenpakete, auf Einzelaufgaben und dann legst du mit der ersten Aufgabe los. Und diese Fokusfrage wird dir genau bei diesem Prozess helfen, denn ich werde jetzt gleich mit dir die sogenannte Fokusfrage teilen. Und vielleicht fragst du dich, ja, warum soll ich mich denn auf eine Frage fokussieren? Ich brauche doch eigentlich Antworten. Und dann steht auch nochmal in der Hinleitung etwas Schlaues geschrieben. Antworten entstehen aus Fragen. Und die Qualität einer Antwort wird direkt von der Qualität der Frage bestimmt. Wenn Sie die falsche Frage stellen, erhalten Sie die falsche Antwort. Wenn Sie dagegen die richtige Frage stellen, erhalten Sie die richtige Antwort. Stellen Sie die bestmögliche Frage und die Antwort darauf kann Ihr Leben verändern. Voltaire schrieb einst: Beurteile einen Menschen nach seinen Fragen, nicht nach seinen Antworten. Sir Francis Bacon fügt hinzu: Eine kluge Frage ist die halbe Weisheit. Indira Gandhi kam zu dem Schluss, dass die Macht, Dinge zu hinterfragen, die Grundlage allen menschlichen Fortschritts ist. Jeder Entdecker und Erfinder beginnt seine Suche mit einer transformativen Frage. Und die transformative Frage, die ich dir heute jetzt mit auf den Weg geben möchte, lautet wie folgt: Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Ich wiederhole nochmal. Welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Und diese Frage ist schon auch ein zentrales Element dieses Buches. Und ich finde, da steckt extrem viel drin. Ich werde dir gleich nochmal meine Gedanken dazu teilen, kann dir aber nur sagen, was ich gemacht habe. Ich habe mir diese Frage aufgeschrieben und ich habe angefangen, diese Frage jeden Tag abends in mein Journal zu schreiben. Ich schreibe ja abends, ja, ein Tagebuch und da schreibe ich kurz rein, was habe ich heute erlebt, was ist heute so passiert. Ich schreibe mir auf, was sind die Top 3 Aufgaben für den nächsten Tag und für welche 3 Dinge bin ich heute dankbar. Und auf der anderen Seite stehen meine Ziele, die ich aufschreibe. Und ich habe angefangen, die Frage, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Diese Frage habe ich mir dazu geschrieben und habe angefangen, auch mit dem Blick auf meine wesentlichen Top 3 Aufgaben für den nächsten Tag dann einzukringeln und sagen, okay, wenn alle Stricke reißen, was ist denn die einzige tatsächlich wichtige Aufgabe? Und habe diese eingekreist und habe mir, ich sag mal, zur Gewohnheit gemacht, diese eine Aufgabe auch ja so schnell wie möglich abzuarbeiten und mir selbst zu sagen, bis diese eine Aufgabe nicht erledigt ist, ist alles andere, was ich tue, Ablenkung. Und das ist auch eine Weisheit hier aus diesem Buch, aber ich fand das irgendwie inspirierend zu sagen, okay, wenn ich mich schon mit mir selbst committe, wenn ich eine Vereinbarung treffe mit mir selbst, dass das wirklich die essentiell wichtigste Aufgabe ist, dann ist alles andere, was ich tue, davor oder um das vielleicht auch aufzuschieben oder zu vermeiden, zu prokrastinieren, das ist alles Ablenkung. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und ich finde halt das Schöne an der Frage, dass es halt um die eine Sache geht. Also was ist die eine Sache? Eine Sache, also reduzieren, die ich tun kann. Also was ist wirklich in meinem persönlichen Handlungsspielraum, also es zwingt mich zu priorisieren, zu reduzieren, wirklich auf eine Sache. Und der zweite Teil der Frage lautet ja, ne, so dass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird. Das ist ja irgendwie eine, ich nenne es mal, eine Bedingung, unter der ich die Sache, die ich auswähle, bewerte. Und wenn die eine Sache, die ich tue, zur Folge hat, dass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird, dann besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was ich tue, zwischen dieser einen Aufgabe und der Auswirkung auf meine Zukunft. Ja, weil wenn alles andere einfacher oder überflüssig wird, dann vereinfacht das meinen Prozess, dann hat das eine hohe Priorität und wird mich sehr wahrscheinlich dorthin führen, wo ich hin möchte. Und das finde ich irgendwie das Coole an dieser Frage. Wie gesagt, ich habe es so umgesetzt, dass ich diese Frage mir wirklich abends nochmal aufschreibe, durch die Hand in den Kopf. Und vielleicht geht dir auch gerade durch den Kopf bei der Reflexion deines heutigen Tages oder bei den Aufgaben, die du für morgen auf dem Zettel hast. Was ist denn unter all den Sachen, die du auf dem Zettel hast, die eine Sache, die du tun könntest, die du tun kannst, damit alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird. Und ich finde, diese Frage kann man sich halt kurzfristig, also sehr operativ stellen für heute bezüglich meiner Aufgaben morgen. Ich finde, man kann sich diese Frage aber auch mal etwas strategischer, also mit einem etwas langfristigeren Blick anschauen und ja, mal überlegen, was ist denn jetzt eigentlich deine eine Sache auf dein Leben bezogen? Was ist eigentlich vielleicht beruflich oder welches Projekt oder welche Beziehung oder was auch immer? Also was ist gerade eigentlich die eine Sache, die zu tun ist, die zur Folge hat, dass alles andere einfacher oder gar überflüssig wird? Und ich finde, mit dem etwas größeren Objektiv, mit dem Weitwinkel, eröffnen sich da auch viele Chancen und Geschenke im Sinne einer Einsicht. Und das soll es gewesen sein zur Fokusfrage und möchte jetzt noch mal ein paar Gedanken in Form meines dritten Learnings teilen zum Thema Umsetzung. Denn irgendwie ist das ja eine logische Kette. Mein erstes Learning war, ja, was sind denn wirklich große, also wirklich große Ziele? Wie kann ich mich darauf fokussieren, zum Beispiel mittels einer Fokusfrage? Und dann muss ich das aber auch irgendwie alles in die Umsetzung bekommen. Und genau darum geht's in meinem Learning Nummer 3, um die Frage, ja, wie kriege ich jetzt hin, das, was mir wichtig ist, tatsächlich zu tun? Und wie viel Zeit sollte ich dafür einplanen? Denn da muss ich sagen, war ich auf jeden Fall ein wenig schockiert. Und ich starte mal mit einem Zitat auf Seite 172, um da wieder ein bisschen hinzuleiten zur Thematik. Margarita Tartakovsky hat gesagt, Produktivität bedeutet nicht, ein Arbeitspferd und ständig beschäftigt zu sein oder in irgendeinen Aktivismus zu verfallen. Es bedeutet, Prioritäten zu setzen, zu planen und die eingeplante Zeit aggressiv zu schützen. Und auch hier habe ich natürlich erstmal wieder so, ja, bestätigend genickt und gesagt, na klar, ich muss Prioritäten setzen, ich muss es planen und irgendwie durchsetzen. Aber dieser letzte Punkt, die eingeplante Zeit aggressiv zu schützen, war nochmal ein ganz klarer Fokus für mich und auch nochmal ein Reminder und auch etwas, an dem ich arbeiten darf, wenn ich es mir dann eingeplant habe, auch alle potenziellen Ablenkungen abzuwehren, nicht zuzulassen, Systeme zu schaffen, die dazu führen, dass ich mich halt nicht ablenken lasse. Und wie gesagt, im Kapitel geht es ein bisschen darum, wie viel Zeit ich mir eigentlich einplanen sollte für die eine Sache, also für das, was dir wirklich wichtig ist. Und da steht auf Seite 182 geschrieben, die produktivsten Menschen arbeiten ergebnisorientiert. Sie hören nicht auf, bis die eine Sache vollendet ist. Der Schlüssel zu dieser Methode liegt darin, die Zeit so früh wie möglich am Tag zu reservieren. Geben Sie sich gerne 30 bis 60 Minuten, um sich den morgendlichen Prioritäten zu widmen und konzentrieren Sie sich danach, also anschließend, auf die eine Sache. Und jetzt kommt's. Ich empfehle Ihnen, sich 4 Stunden pro Tag zu reservieren. Das ist kein Tippfehler. Ich wiederhole, 4 Stunden pro Tag. Das ist ehrlich gesagt das Minimum. Wenn Sie mehr Zeit reservieren können, tun Sie es. Und da dachte ich mir erstmal, Junge, 4 Stunden, was denn los mit ihm? Hab dann aber natürlich nochmal darüber nachgedacht, worum geht es hier gerade? Es geht darum, zu priorisieren, sich auf das zu fokussieren, was wirklich wichtig ist für einen selbst. Und das kann kurzfristige Perspektive sein, es kann aber auch langfristige Perspektive sein. Und habe dann an einen eigenen Ausspruch gedacht, den ich gebracht habe in der Auseinandersetzung mit meinen Beratern oder ehemaligen Teamleitern. Und ich habe die häufig gefragt, wenn du mir jetzt deinen Kalender ausdruckst und dir hinlegst, kann ich anhand deines Kalenders deine Prioritäten ableiten? Und wenn nein, kann es sein, dass die Priorität, die du mir gerade verkaufen möchtest, gar nicht deine Priorität ist. Weil wenn es wirklich deine Priorität wäre, müsste sich das doch in deinem täglichen Doing irgendwie widerspiegeln. Und dachte ich so, ah, okay, ertappt. Und vielleicht kannst du dir auch selbst gerade mal die Frage stellen, ob ich denn aus deinem Kalender, aus deinen täglichen Bemühungen auch deine Prioritäten ableiten könnte. Und dieser Faktor 4 Stunden oder diese Angabe von 4 Stunden taucht an späterer Stelle nochmal auf. Und das fand ich auch spannend. Ich möchte ganz gerne den Brückenschlag bringen zu diesem Aspekt. Denn auf Seite 194 steht geschrieben wie folgt: Im Jahr 1993 veröffentlichte der Psychologe K. Anders Ericsson im Journal Psychological Review den Artikel „Die Rolle der bewussten Übung für den Erwerb herausragender Fähigkeiten“. Ericsson lieferte uns im Wesentlichen unsere ersten echten Erkenntnisse über Meisterschaft und stellte die 10.000-Stunden-Regel auf. Im Rahmen seiner Forschungsarbeit entdeckte er, dass Menschen, die auf ihrem jeweiligen Fachgebiet Herausragendes leisten, ein weit verbreitetes Muster aufweisen. Die langjährige, regelmäßige und bewusste Übung, die sie zu Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet macht. Also, das, was alle gemeinsam haben, also alle, die Meisterschaft irgendwie erlangt haben, die regelmäßige, langjährige und bewusste Übung. Und in einer weiteren Studie hatten die besten Violisten alle anderen überrundet, in denen sie bis zum Alter von 20 Jahren jeweils mehr als 10.000 Übungsstunden absolviert hatten. Viele Meister ihres Faches absolvieren den nötigen Lernprozess in rund 10 Jahren. Also, wenn Menschen in einigen Bereichen Herausragendes leisten, dann liegt dem in der Regel circa 10.000 Stunden Übung zugrunde. Und diese 10.000 Stunden wurden in der Regel vollbracht, absolviert, durchgeführt in 10 Jahren. Und wenn man das nämlich jetzt nachrechnet, entspricht das einem Durchschnitt von 3 Stunden bewusster Übung pro Tag. Und das an 365 Tagen im Jahr. Und wenn ich jetzt eine Sache in einem berufsbezogenen Kontext nehme, ja, und ich jetzt mal von 250 Arbeitstagen ausgehe, und von 50 Stunden, oder 50 Wochen pro Jahr, dann kommt man am Ende wieder auf diese 4 Stunden Tätigkeit oder Fokus auf die eine Sache am Tag. Heißt also, wenn ich über 10 Jahre lang jeden Tag etwas 4 Stunden mache, dann ist es nahezu unumstößlich, dass ich in diesem Segment einfach außergewöhnlich gut werde. Und ich finde, in dieser Hochrechnung steckt halt auch drin die Info, aha, okay, es ist hier also ein Long Run, also ein Long Distance Run. Das ist jetzt kein Sprint, über den wir sprechen. Jetzt nicht darüber sprechen, mal 2 Wochen lang 4 Stunden was zu machen, sondern über 10 Jahre. Und vielleicht möchtest du ja Meisterschaft in irgendwas erlangen in 20 Jahren, dann reichen dir ungefähr 2 Stunden. Das sind ja auch alles nur, ich sag mal, Näherungswerte. Aber ich fand es halt trotzdem irgendwie inspirierend, nochmal über die Frage nachzudenken, kann ein Fremder aus meinem persönlichen Kalender ableiten, was wirklich wichtig ist für mich? Das, was ich wirklich erreichen möchte. Und solltest du auch etwas haben in deinem Leben, und das muss ja gar nicht beruflich sein, es kann jeder andere Lebensbereich auch sein, was dir wichtig ist, wo du Meisterschaft erlangen möchtest, dann stelle dich darauf ein, dass es lange dauern wird und dass du natürlich auch Zeit dafür in deinem Kalender frei räumen, freischaufeln solltest und diese freigeschaufelte Zeit dafür einsetzt und das heißt, diese auch verteidigst gegen viele, viele andere potenziellen Ablenkungen. Und das war für mich ja auch nochmal der Aufschlag, der Auftakt, meinen Kalender nochmal zu hinterfragen und auch feste Zeitblöcke einzubauen, indem ich die Dinge tue, von denen ich glaube, dass sie mich voranbringen. Und ich habe große Herausforderungen damit, jeden Tag 4 Stunden zu machen. Aber mich mit der Perspektive dran zu setzen und sagen, okay, jede Woche irgendwie 20 Stunden kriege ich hin. Selbst als selbstständiger Unternehmer, als Familienpapa, als, ne, Mensch, der sowieso in vielen Rollen auch eingebunden ist, auch das bekomme ich hin. Das bedeutet aber auch, Nein zu sagen zu vielen, vielen anderen Sachen. Zum Beispiel stehe ich ja jetzt auch hier vor der Kamera und gehe nicht mit meinen Homies zum Beispiel zum letzten Mal Wakeboarden. Das ist nämlich das, was meine Kumpels jetzt gerade machen, zum letzten Mal in diesem Jahr. Ich musste, durfte meine Zeit schützen, um diese Episode für dich aufzunehmen und mit dir zu teilen und dementsprechend natürlich auch meine Learnings zu konservieren. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings aus The One Thing. Bevor ich diese für dich zusammenfasse, ein kleiner Reminder, kleiner Call to Action. Wenn du was mitnehmen konntest, wenn du was gelernt hast, wenn ich dich zum Nachdenken inspirieren konnte, dann freue ich mich jederzeit über Feedback auf unterschiedlichsten Kanälen. Du erreichst mich per Mail, Instagram, LinkedIn. Du darfst mir gerne eine positive Bewertung hinterlassen auf Spotify. Wir sind gerade kurz davor, die 100 Bewertungen zu durchstoßen und würde mich freuen, wenn auch du deinen Beitrag dazu leistest, sofern du Lust hast. Und ich fasse für dich zusammen meine Top 3 Learnings aus The One Thing von Gary Keller. Learning Nummer 1: Ambitionierte Ziele sind für uns sehr wahrscheinlich etwas Selbstverständliches. Und wir gehen davon aus, dass unsere Ziele, ja, ambitioniert sind, wenn wir uns etwas vornehmen, wie ich vielleicht auch auf Sicht von den nächsten 2, 3 Jahren. Ich habe aber nochmal die Erfahrung gemacht, dass bei der Reflexion meiner eigenen Ziele ich festgestellt habe, dass eigentlich diese Zieltreppe, die ich mir selber formuliert habe, eine logische Konsequenz ist meines Handelns. Also, dass ich zwar ambitioniert geplant habe, aber trotzdem ich davon ausgehe, dass wenn ich so weitermache und ich meine Anstrengungen erweitert, dass ich das erreichen werde. Und aus dem Buch habe ich gelernt oder mitgenommen, die Aufgabe, die eigenen Ziele mal mit dem Faktor 2 oder 3 zu multiplizieren. Um dann nämlich, vielleicht wie auch ich, in die Bredouille zu kommen und festzustellen, dass das 2- oder 3-fache Ziel dessen, was ich geplant habe, mit dem, was ich aktuell tue und mit dem, wie ich es mir vorstelle, nicht erreichbar ist. Und das hat bei mir einige kreative Prozesse ausgelöst, die dazu geführt haben, dass ich ein paar Dinge einfach umgestellt habe und dass ich meinen persönlichen Fokus tatsächlich ein bisschen verändert habe. Und Stichwort Fokus ist auch ganz gut als Überleitung zu meinem Learning Nummer 2. Ich habe mit dir geteilt die Fokusfrage, die auch ein zentraler Bestandteil dieses Buches ist. Und diese Frage lautet: Was ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere leichter oder sogar überflüssig wird? Und diese Frage verwende ich in meinem täglichen Journaling beim Fokus auf den nächsten Tag. Ich finde, diese Frage eignet sich aber auch hervorragend auf einer etwas übergeordneten Perspektive, wenn ich das auf mein Leben strategisch beziehe. Was ist denn so wirklich die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder überflüssig wird in unterschiedlichsten Lebensbereichen? Was sind eigentlich so die Dinge, auf die es wirklich ankommt und welches vielleicht in der Folge eine positive Ausstrahlung hat auf viele, viele andere Lebensbereiche oder Ziele? Und in meinem Learning Nummer 3 ging es dann darum, auch diese Fokussierung natürlich in den Kalender zu übertragen. Und der Autor empfiehlt, mindestens 4 Stunden pro Tag zu investieren, also 4 Stunden pro Arbeitstag zu investieren in die eine Sache, die dir wirklich wichtig ist. Also er geht von 20 Stunden aus und mir fällt es leichter, 20 Stunden zu verteilen auf die gesamte Woche, als jetzt jeden Tag das irgendwie 4 Stunden durchziehen zu wollen. Aber Hintergrund dieser Zahl ist es, dass wenn du über 10 Jahre jeden Arbeitstag 4 Stunden etwas machst, dann wirst du bummelig irgendwie 10.000 Stunden investiert haben und es ist nahezu unumgänglich, dass du dann Meisterschaft erreichst oder erlangst in dem, was dir wichtig ist, in deinem One Thing. Und das waren sie. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, deine Wertschätzung in Form von deiner Zeit. Und verabschiede mich mit einem Zitat von Shakespeare. Den hatte ich nämlich noch nicht und möchte dir abschließend auf den Weg geben mit den Worten von William Shakespeare: In der Verzögerung liegt keine Erfüllung. Nochmal, in der Verzögerung liegt keine Erfüllung. Also, worauf wartest du? Los geht's. Gerne auch in 2 Wochen wieder bei meiner nächsten Episode. Bis dahin eine gute Zeit, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.